Ja, das möchte. Eine Villa im Grünen mit großer Terrasse. Vorn die Ostsee, hinten die Friedrichstraße. Mit schöner Aussicht, ländlich, mondän. Vom Badezimmer ist die Zugspitze zu sehen. Aber abends zum Kino hast du's nicht weit. Das Ganze schlicht, voller Bescheidenheit. 9 Zimmer. Nein, doch lieber 10. Ein Dachgarten, wo die Eichen draufstehen. Radio, Zentralheizung, Vakuum, eine Dienerschaft, gut gezogen und stumm, eine süße Frau, voller Rasse und Werbe, und eine fürs Wochenend, zur Reserve. Eine Bibliothek und drumherum Einsamkeit und Hummelgesumm. Im Stall 2 Ponys, 4 Vollbluthengste, 8 Autos, Motorrad, alles Längste, natürlich selber, es wär ja gelacht. Und zwischendurch gehst du auf Hochwildjagd. Ach, und das hab ich ganz vergessen. Prima Küche, erstes Essen, alte Weine aus schönem Pokal und egal weg bleibst du dünn wie ein Aal. Und Geld und an Schmuck ne richtige Portion und noch 1 Million und noch 1 Million und Reisen und fröhliche Lebensbuntheit und famose Kinder und ewige Gesundheit. Ja, das möchte. Aber wie das so ist hienieden, manchmal scheint so, als sei es beschieden nur peu à peu, das irdische Glück. Immer fehlt dir irgendein Stück. Hast du Geld, dann hast du nicht Ketten. Hast du die Frau, dann fehlen dir die Moneten. Hast du die Gescha, dann stört dich der Fächer. Bald fehlt uns der Wein, bald fehlt uns der Becher. Etwas ist immer. Tröste dich. Jedes Glück hat einen kleinen Stich. Wir möchten so viel haben, sein und gelten, dass einer alles hat. Das ist selten. Ein Schuss Rhythm and Blues. Der Boom des Rhythm and Blues begann in Südkalifornien, in der kurzen Atempause zwischen dem Ende des Zweiten Weltkrieges und dem Ausbruch des Koreakonflikts. Durch das rapide Wachstum der amerikanischen Rüstungsindustrie angelockt, siedelten sich innerhalb kürzester Zeit 2 Millionen Arbeiter an der Westküste an. Ein großer Teil von ihnen war schwarz, kam aus Texas oder den umliegenden Staaten, war unerwartet wohlhabend und gern gesehen in den vor Pearl Harbor nur für Weiße zugelassenen Clubs, Saloons und Absteigen. Diese zu Wohlstand gelangten Zuwanderer verlangten nach Musik, die ihren plötzlichen Aufstieg widerspiegelte. Definitiv nicht auf ihrer Liste stand Country Blues mit zittrigen Mundharmonikas, produziert von Labels, die immer noch unter dem lang andauernden gewerkschaftlichen Aufnahmeverbot und der Vinylknappheit litten. Die Nachfrage nach neuer Musik war da. Sie zu liefern, eine andere Sache. Eine halbwegs anständige R&B-Session mitzuschneiden, brachte gewisse Hindernisse mit sich. So war es beispielsweise nicht ungewöhnlich, sich für Plattenaufnahmen in einem Bordell zu treffen, da das örtliche Freudenhaus im Gegensatz zur Gemeindekirche den einzigen halbwegs verwendbaren Bass besaß. Selbst nach Beseitigung solcher Probleme war es nahezu unmöglich, Platten pressen zu lassen. Obwohl die neuen Anhänger bereit waren, über $1 pro Platte zu bezahlen, also sehr viel mehr als die 50 bis 70 Cent, die große Plattenfirmen ihren Käufern abverlangten, gelangten nur wenige Platten in die Läden. Denn die Jukebox-Betreiber, die sowieso schon 75% aller neuen R&B-Veröffentlichungen aufkauften, verlangten ständig nach neuem Futter für ihre Groschengräber. Außerdem besserten Zugkellner ihr Einkommen auf, indem sie die heißen Sounds jede Woche nach Chicago und weiter exportierten und dort für bis zu $10 pro Scheibe verscherbelten. Egal wie überzeugend sie auch auftraten, selbst die mit Bestechungsgeldern am großzügigsten umgehenden unabhängigen Plattenfirmen mussten sich damit abfinden, dass die Branchenriesen in Los Angeles krampfhaft bemüht, ihr Monopol aufrechtzuerhalten, nur selten mehr als 200 Platten pro Woche für die Schlange stehenden, barzahlenden Indie-Unternehmer pressten. Und der eigentliche Prozess des Plattenpressens war ein besser gehütetes Geheimnis als die Baupläne für den neuesten Düsenjet. Jetzt schläft er. Wenigstens hat er die Augen geschlossen und tut so, als ob er schliefe. Wieder merke ich, wie schwierig es ist, mit Sicherheit zu sagen, was Johnny gerade tut, was er ist. Ob er schläft, ob er sich schlafend stellt, ob er zu schlafen glaubt. Man ist Johnny immer ferner als irgendeinem anderen Freund. Niemand kann gewöhnlicher, banaler, derart von den Umständen eines armseligen Lebens abhängig sein, für alles anfällig, wie es scheint. Er ist keine Ausnahme, wie es scheint. Jeder kann sein wie Johnny, sofern er nichts dagegen hat, ein armer Teufel zu sein, krank, willenlos, voller Laster und dabei voller Poesie und Talent, wie es scheint. Ich, der ich mein Leben damit verbracht habe, die Genies zu bewundern, die Einsteins, die Picassos, die ganze famose Liste, die jeder in einer Minute aufstellen kann, und Gandhi und Chaplin und Stravinsky, ich will, wie jeder andere, gern zugeben, dass diese Genies in den Wolken schweben und dass man sich bei ihnen über nichts zu wundern braucht. Sie sind anders. Damit muss man sich abfinden. Mit einem Mal, als hätte mich die chirurgische Hand des Schicksals jählings erfolgreich von einer